Ich wünsche einen schönen guten Abend. Es freut mich sehr, Sie zu einem neuen Kepler-Sonnenabend begrüßen zu dürfen. Wir sind heute bei der Globalkunst. Wunsch oder Bedrohung wird diese Fragestellung heute heißen. Ich begrüße sehr herzlich Sabine Vogel, die jetzt aus Wien pünktlich mit der ÖBB, zwar knapp für den Beginn, aber dort pünktlich angekommen ist. Nochmal herzliches Willkommen. Ich möchte mich jetzt gleich bedanken bei Martin Sturm, der zwar heute persönlich nicht da sein kann, aber Sabine Vogel ist auch von ihm genannt worden als eine der Spezialistinnen für Biennalen, für Triennalen, für diese Globalkunst, für die es auch steht. Und das ist die erste Zusammenarbeit in dem Sinn und die Kontaktaufnahme. Und dass Frau Vogel heute hier ist, ist Martin Sturm zu verdanken. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir eben viele solche Kooperationen in Zukunft auch noch machen können, wo der Kepler-Salon eben anderes Publikum anspricht, als in den Häusern normalerweise vor Ort schon an Programm, an Spezialprogramm, an Expertinnenprogramm geboten wird. Sabine Vogel lebt seit 1995 in Wien, ist geborene Deutsche in Essen, hat Wien zu ihrer Stadt gemacht und hat eine Promotion über Kunst und Politik geschrieben, die Geschichte der Biennalen, und ist von dem her schon sehr, sehr lange als Kunstkritikerin, als Freie und auch als freie Kuratorin unterwegs in Biennalen der Welt und hat auch mit Martin Sturm zusammen letztes Jahr diese Publikation veröffentlicht, Biennalen gestern und heute, und wird uns heute hoffentlich in die Globalkunst einführen. Wir hoffen auf eine anregende Diskussion, ob es wirklich ein Wunsch ist, in diese Richtung zu gehen, ob wir es als Bedrohung empfinden. Wir haben ein kurzes Input für Sie geplant und dann bitte sind wir sofort offen für Fragen. Bitte keine Scheu haben, diese Fragen anzumelden und uns auch zu unterbrechen, so wie wir jetzt kurz ausgemacht haben. Ja, einen schönen Abend wünsche ich und bitte Sie um Ihre Einführung.
Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Soll da nicht was auf dem Monitor laufen? Oder sehe nur ich das vielleicht? Ich muss gestehen, dass ich meine Promotion erst letztes Jahr geschrieben habe, auf die alten Tage. Und das Buch wird am Ende des Jahres, ich glaube im Herbst, beim Springer Verlag endlich erscheinen. Und ich glaube, ich hätte das Buch auch nicht früher schreiben können, denn erstens wurde ich als Kunstkritikerin eingeladen von den Biennalen. Das kann man sich sonst gar nicht so leicht leisten, dort überall hinzureisen. Und zweitens glaube ich, man muss auch schon sehr viel gesehen haben, um sich zutrauen zu können, eine Kunst zu sehen, die einem so derartig unvertraut ist. Und das ist vielleicht auch das Zentrale, was bei der Globalkunst immer wieder zur Debatte steht. Schaue ich mal, wie ich das wieder wegkriege? Wie kriege ich das wieder weg? Essen. Was?
Essen. Okay. Hermann?
Das ist leider, aber wie kriege ich denn das jetzt wieder weg, was Sie da drauf gemacht haben? Ich werde unkommentiert währenddessen drei kleine Dia-Shows laufen lassen. Nachher kann ich gerne was dazu sagen. Ich bin eine ganz lausige Fotografin. Ich mache das immer nur so als Erinnerung für mich. Als Fotografie taugen die Sachen gar nichts. Ich habe sie auch gar nicht zensiert. Ich habe einfach das Programm automatisch alle Bilder aussortieren, anordnen lassen. In ein Fotoalbum, das macht das iPhoto so wunderbar selbst. Man sieht Menschen und Kunstwerke und Städte durcheinander. Was hier zu sehen ist, ist Shanghai, Taipei und Singapur 2008. Danach kommen noch andere. Also die lasse ich unkommentiert laufen. Globalkunst, Fluch oder Segen? Globalisierung ist eine wirtschaftliche Entwicklung. Was aber bedeutet das für die Kunst? Gibt es eine Globalkunst oder haben wir es immer noch mit der Vormachtstellung der westlichen Kunst zu tun, der sich jetzt lediglich ein großer Weltmarkt geöffnet hat? Es wird Zeit zur Neuinszenierung der Welt. Mit diesen Worten beginnt die indische Kulturwissenschaftlerin Nancy Adajania ihr Plädoyer für eine neue Sicht auf Globalisierung. In der Winterausgabe der österreichischen Kunstzeitschrift Springerin schreibt sie: Globalismus beinhaltet das Verlangen, Abhängigkeiten zu vermeiden und stattdessen Zusammenarbeit zu unterstützen, um, Zitat, zu einem produktiven Kosmopolitismus beizutragen. Ihre Vorstellung einer Neuinszenierung zielt also auf eine Gesellschaft, die sich auf einen weltweiten Austausch und auf eine Gegenseitigkeit beruft und darauf beruht. Beachten Sie bitte den feinen Unterschied in den Begriffen. Adajania spricht von Globalismus, nicht von Globalisierung. Globalisierung ist ein Begriff, den Sie wahrscheinlich kennen. Globalismus ist ein Begriff, der seine Kraft aus der Abgrenzung zur Globalisierung entwickelt hat. Auch wenn es wahrscheinlich vielen von Ihnen geläufig ist, mache ich ganz kurz eine Begriffsklärung, denn die Worte sind immer so schnell benutzt und so schnell auch vage geworden. Globalisierung bezeichnet die 1989 einsetzende weltwirtschaftliche Veränderung. Damit einhergehen Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Das ist eine große, nahezu endlose Diskussion, die sehr ideologisch geführt wird. Tatsache ist, die Globalisierung findet statt, die hat eingesetzt. Das ist ein bisschen wie Regen. Man kann auch nicht sagen, ich finde den Regen doof. Das kann man natürlich sagen, aber man kann schlecht dagegen protestieren. Man kann es natürlich, aber es ist relativ sinnlos. So ist es meines Erachtens auch mit der Globalisierung. Dagegen spricht neben vielen anderen Aspekten ganz zentral etwas, was auch die Kunst betrifft, nämlich, dass alles zur Ware wird. Nicht nur Waren, wie wir sie kennen, Gewand oder Ähnliches, sondern auch Traditionen und Pflanzen und Dinge, die man eigentlich gar nicht vermarktet sehen will. Denn die Globalisierung ist eine absolute, reine wirtschaftliche Entwicklung. Die ist überhaupt nicht politisch und es hat auch nichts mit Kultur zu tun. Und in dem Begriff ist auch nichts gesagt über die Auswirkungen, die die Globalisierung für das alltägliche Leben hat. Dafür gibt es den Begriff Globalität. Der Begriff Globalität bezeichnet den Bezugsrahmen menschlicher Existenz, die Lebensform einer Weltgemeinschaft, die bestimmt ist, und das ist jetzt sehr wichtig, durch Vielheit ohne Einheit. Das ist nach fast 100 Jahren der Moderne ein Konzept, das uns noch, vor allem je älter wir sind, desto schwieriger erscheint, weil die Moderne so ein ordentliches System war. Es wurde alles so schön kategorisiert und alles in Sparten und DIN-Form und Ähnliches gepackt, dass man immer schön den Überblick hatte. Und vor allem gab es eigentlich nur die westliche Welt und alles andere war recht unzivilisiertes Beiwerk, das man irgendwie kolonialisieren konnte oder sonst wie in eine Hierarchie bringen konnte. Globalität ist also die Weltgemeinschaft, in der Vielheit ohne Einheit besteht. Globalismus, das zentrale Wort, ist laut Ulrich Beck, einem deutschen Medienwissenschaftler, die neoliberalistische Ideologie der Globalisierung. Nämlich das wirtschaftliche Handeln verdränge das politische Handeln mit dem Ziel der Weltmarktherrschaft. Großes, schönes Wort, Weltmarktherrschaft. Ulrich Beck, Deutscher, dagegen setzt Adajania, die indische Kulturwissenschaftlerin, die mit Globalisierung aufgewachsen ist, das muss man dazu sagen, vorher hatte Indien eigentlich gar keinen Platz in so einem Weltgeschehen, die sieht Globalismus als Reflexion und als Gegenmittel zur Globalisierung. Global steht also sowohl für feines Land als auch als Hoffnungsträger. Auf dem Symposium Globalism, Changes, Discontents and Extremes, das 2010 im Februar dieses Jahres im MUMOK, im Museum Moderner Kunst in Wien veranstaltet wurde, von der Zeitschrift Springerin, wurde ziemlich schnell deutlich, dass die Bewertung eine Frage der Herkunft ist. Je westlicher, je kritischer der Globalisierung gegenüber. Charles Escher etwa, Direktor vom Van Abbe Museum in Holland, lehnte rigoros jeden Begriff ab, der sich vom lateinischen Globus, also Kugel, ableitet und doch immer nur wirtschaftliche Interessen bezeichne. Er votet dafür, dass man unbedingt einen neuen Begriff finden muss und er hat Planetarismus vorgeschlagen, was meines Erachtens ein bisschen holprig ist. Und es ist von Antonio Negri, einem italienischen Wissenschaftler, Theoretiker, sehr geschätzter, bereits eingeführt wurde als Widerstandsstrategie gegen Globalisierung. Das ist aber eine andere Diskussion, ob man gegen Globalisierung Widerstand leisten kann. Ich meine ja, dass man gegen Regen nichts machen kann, sozusagen. Also Charles Escher lehnt es kategorisch ab. Anschließend trugen einige Künstler und Künstlerinnen vor und Kai Kose berichtete von der Kunstszene in Bangkok und Hafiz über die Kunstszene in Jakarta. Beide stellten unmissverständlich klar, dass die dortige Entwicklung einer zeitgenössischen Kunst überhaupt erst mit der Globalisierung startete. Und dasselbe gilt auch für Indien und dasselbe gilt auch für China. Bevor eine wirtschaftliche Liberalisierung stattfand, hat sich auch keine Kunstszene entwickelt. Das muss man wirklich mal ganz klar sehen. Bei aller Kritik sehen diese Künstlerinnen und Künstler aus ehemals Dritte Welt genannten Ländern oder Schwellenländer genannte Länder heute Globalität als Chance. Nicht die Globalisierung, aber die Globalität. Tatsächlich ist die Kunstwelt nicht nur in Asien maßgeblich beeinflusst von den wirtschaftlich bedingten Entwicklungen seit 1989. Die zeitgenössische Kunst, wie wir sie heute kennen, ist ohne die weltwirtschaftliche Globalisierung überhaupt nicht mehr denkbar. So nimmt seit 1989 die Zahl der weltweiten Biennalen rapide zu. Die erste Biennale ist 1895 in Venedig gegründet worden. Die nächste für uns noch interessante internationale Biennale ist erst Anfang der 50er in Sao Paulo gegründet worden. Bis 1989 waren es, wie viele? Knapp 2 Dutzend, etwas über 20 Biennalen. Bis 2000 kamen weitere 40 hinzu und seit 2000 sind 32 weitere Biennalen hinzugekommen. Und ich nenne jetzt nur die Biennalen, die überhaupt halbwegs im Fokus der internationalen Presse, Fachpresse stehen. Alle regionalen Biennalen, die nur, oder solche wie die Kleinplastik in Fellbach oder Biennalen, die es mal gab, aber die stillgelegt wurden, die möglicherweise aber noch existieren, wie die Fototriennale in Graz, zähle ich dabei alle gar nicht mit. Wir haben wahrscheinlich ungefähr 130 Biennalen, es ist aber nahezu nicht zu zählen. Es ist aber wirklich gravierend, wie seit 1989 die Zahl explodiert ist. Und besonders an den Orten, die wir früher als Peripherie bezeichnet haben. Noch deutlicher wird die Bedeutung der Globalisierung im Kunsthandel. Denn mit der weltweiten Dominanz der Wirtschaft vermarkten die Auktionshäuser mehr und mehr regionale Kunstszenen. Dies aber nicht mehr ausschließlich im Westen, sondern global. Russische Kunst bei Sotheby's in New York, arabische, iranische und türkische Kunst gerade jetzt Anfang des Monats, nee, Anfang April, bei der Auktion von Christie's in Dubai oder südasiatische Kunst in London. Auch die Kunstmessen von Basel über Dubai bis Hongkong, 3 Kunstmessen, die wirklich wichtig sind, sind zunehmend global ausgerichtet. Erstens stammen die Galerien zunehmend aus Ländern außerhalb der westlichen Zentren. Zweitens gründen immer mehr Galerien Filialen, wie zum Beispiel die beiden deutschen Galerien Zweier Semmler und Tanit, die beide jetzt eine Filiale in Beirut haben. In der Medienberichterstattung hören wir von solchen Städten wie Beirut oder von Ländern wie dem Libanon ja immer sehr einseitige Nachrichten. Und als ich da jetzt hingereist bin im letzten Monat, hatte ich erwartet, dass es zerstört und arm und desolat und pessimistisch wäre. Und es ist absolut das Gegenteil der Fall. Man sieht natürlich noch große Einschusslöcher aus verschiedenen Gründen. Einerseits wollen diese wohl das Wohl erhalten, andererseits benutzt das Militär diese Hotels mit wirklich riesigen Einschusslöchern noch für ihre Übungen. Aber hauptsächlich ist diese Stadt neu gebaut, reich, unglaublich fröhlich, optimistisch, hat eine großartige Nachtszene, hat hervorragende Designerinnen vor allem und ist teuer. Es ist unvorstellbar teuer. Dieses Design fängt überhaupt erst bei $2000 an. Also es ist wirklich, und mir ist dasselbe in Palästina passiert. Ich bin nach Ramallah gefahren und durch Palästina gereist. Auch da dachte ich, armes Land. Und es ist, die Auslandsmitglieder dieser Staaten sind so reich und sie investieren durch die Reihe in ihren Heimatländern. Als wir angekommen sind, kam gerade ein großer Konvoi an. Wir haben in einem sehr schönen Hotel gewohnt, im The Grey heißt das, in Downtown Beirut. Und aus diesem Konvoi stieg der mexikanische, ist der reichste Mann der Welt, Slide oder so heißt der, ein Mexikaner. Der ist vor Bill Gates noch, der hat eine Telefongesellschaft gegründet oder gekauft und sehr gut ausgebaut. Der stieg aus, nachmittags, mit all seinen Wirtschaftsmenschen, die da mitgereist sind, in seine Heimat, weil er irgendwas Großes bauen will. Und 2 Stunden später hatte er sofort einen Termin, und zwar sein erster Termin bei einer Galerie, um libanesische Kunst zu kaufen. Das sind Auswirkungen der Globalisierung bzw. der wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir irgendwie nicht ganz so mitkriegen, scheint es mir manchmal. Drittens nehmen immer mehr Galerien wie die Galerie Ursula Künzinger in Wien in ihr Programm Künstlerinnen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und bringen die in einer Selbstverständlichkeit zusammen, die in der Moderne nicht denkbar war. Also im Falle von Ursula Künzinger sind das indische Künstlerinnen und Künstler, die sie auch regelmäßig auf Messen mitnimmt, iranische Künstler. Die Inder leben in Indien, die Iraner leben meistens im Ausland. Sie hatten Artist-in-Residence-Programm, wo immer wieder auch Mexikaner oder was sie gerade interessant findet, hineinkommen. Und das nicht, weil die daher kommen, wo sie herkommen oder da geboren sind, wo sie geboren sind, sondern weil ihre visuelle Sprache, ihre Kunst so interessant ist und andererseits so gut ins Programm passen. Erst die Weltmarktherrschaft, so muss man schlussfolgern, und nicht etwa politische Setzungen oder gar kulturelle Initiativen ermöglichen die derzeitige Erfolgsgeschichte der weltweiten zeitgenössischen Kunst. Wozu man natürlich bedenken muss, die Biennalen kreieren, wenn sie in Guangzhou in Korea sind oder in Singapur, neue Künstler. Die Künstler kreieren neue Ausstellungsorte. Diese Situation macht es den Galerien möglich. In Vietnam zum Beispiel gibt es eine sehr aufstrebende, interessante Galerienszene jetzt. Das ist ja ein Snowball. Und es werden immer mehr Sammler. Eine der spannendsten Sammlerszenen ist im Moment im Mittleren Osten. Auf der letzten Dubai-Messe sind fast nur Mittlerer Osten-Sammler, haben fast nur Sammler aus dem Mittleren Osten gekauft und die kommen dann aus Kuwait oder aus dem Irak. Wieder Länder, wo man gar nicht auf die Idee kommt, dass die extra Money haben, um eine Kunstsammlung aufzubauen. Eine regionale Kunstsammlung natürlich. Sei ihnen unbenommen, haben wir auch alle. Wir haben alle nationale. Eine solche Entwicklung verlangt nach neuen Begriffen. Was liegt da näher, als von Globalkunst zu sprechen? In dem Adjektiv global schwingt eben jenes Versprechen mit, das heute zu den wichtigsten Voraussetzungen eben dieser Neuinszenierung der Welt gehört, von der Adaljan ja am Anfang sprach. Nämlich die Überwindung der längst überkommenen geopolitischen Aufteilung der Welt in westlich und nicht westlich. Die nicht westliche Kunst wurde in der Moderne, wir erinnern an Picasso und Brackkubismus und so, immer als nicht zivilisiert dargestellt. Und das bis exakt 1989 interessanterweise. Da fand in Paris die Ausstellung, die ich nicht aussprechen kann, weil ich kein Französisch kann. Sie kennen das auch immer, nee. Musée de
Terre. Leider genauso falsch mit Französisch.
Das ist überhaupt nicht. Eine ganz wichtige Ausstellung statt, kuratiert von Jean-Martin Hubert, der sehr, sehr viele Künstler gerade aus Afrika und anderen nicht westlichen Ländern genommen hat und sie nahezu gleichwertig präsentieren wollte. Es hat dann nicht ganz funktioniert, es wurde auch sehr kritisiert, aber weil er sie dann doch oft ohne Informationen gezeigt hat. Ungefähr parallel fand in New York eine Ausstellung statt, Primitivism in Art, und da war es noch so, dass die nicht westliche Kunst mit Ausstellungsschildern und vor allem auch im Katalog behandelt wurde wie naturhistorische Abbildungen. So Abbildung 6, dann Neuguinea, datiert ungefähr und kein Künstlername. Das hat wirklich schlagartig ab 89 begonnen, sich zu verbessern. Natürlich nicht auflösen, aber zu verbessern. Also die Überwindung in westlich, nicht westlich, die ist auch wirklich sehr schwierig. Ich muss immer wieder das Wort nicht westlich benutzen, denn wenn ich über Kunst aus dem Mittleren Osten spreche, aus dem Nahen Osten, Entschuldigung, den Mittleren gibt es nur in der englischen Sprache, dann würde ich gerne Arabisch sagen, aber der Iran ist nicht Arabisch, die werden ganz böse, wenn man sie dazu zählt. Ich würde natürlich gerne muslimisch sagen, aber ich rede ja auch nicht von christlich. Also uns fehlen noch die Worte dafür. Wir sind jetzt nach 100 Jahren westliche Kunst, die wir auch übrigens international genannt haben, stehen wir vor einer großen Herausforderung. Und international, das muss man sich mal wirklich klar machen, international heißt westlich. Denn alles, wo international draufsteht, bis 1989, war westlich. Das war nicht. Schon allein Osteuropa war nicht da drin. Die Grenzen, die der Kolonialismus und der Kalte Krieg anschließend gezogen haben, die sind gespiegelt in den Begriffen und in der Kunstwelt ganz, ganz stark. Und haben wir immer noch mit zu kämpfen. Die Überwindung der politisch motivierten Trennung in Ost und West als Relikt des Kalten Krieges, müssen wir genauso hinter uns bringen. Von osteuropäischer Kunst zu sprechen, ist eigentlich unfair. Die so in Bausch und Bogen in eine Kategorie zu bringen. Und überhaupt diese West- und Ost-Kategorie ist politisch besetzt. Nord und Süd auch. Nord und Süd nicht ganz so stark. Wo man sich dann immer fragt, was ist eigentlich der Westen von Kalifornien? Oder was ist der Osten von China? Oder was ist der Osten von Osteuropa? Und so weiter. Oder was ist eigentlich der Süden von Südafrika? Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. All diese Besetzung der Begriffe. Globalkunst bezeichnet dann jene Kunst, die nicht mehr aus der kulturellen Überlegenheitsperspektive des Westens, sondern aus der Erfahrung von Globalität, also der alltäglichen Erfahrung im Leben in einer globalisierten Welt und unter den Bedingungen der Globalisierung, also unter den wirtschaftlichen Bedingungen entsteht. Mit dem Verweis auf die wirtschaftliche Grundlage kann auch die Befürchtung entkräftigt werden, die der algerische Autor Murat Yeliz, oder wie man ihn ausspricht, formuliert, und er sei nur stellvertretend für viele andere hier zitiert. Er spricht von einem trojanischen Pferd, vom Westen erfunden, also die Globalkunst, vom Westen erfunden, um seine Hegemonie über die Schwellenländer zur Vollendung zu bringen. Diese Angst beobachte ich immer wieder bei Diskussionen, dass es gemeint wird, wir würden das einfach nur weiterführen wie bisher. Nein, die Globalkunst ist kein politisches Programm, keine Fortführung des Kolonialismus und auch nicht der Überlegenheitsperspektive, sondern basiert auf einer wirtschaftlichen Grundlage. Darum existiert in der Globalkunst auch ein solcher Universalitätsanspruch nicht mehr, wie wir ihn aus der Moderne kennen. Es ist einfach eine ganz simple Formel. Wer zahlt, ist dabei. Wenn eine Kunstszene Sammler hat und Galerien, dann gibt es die auch. Im Gegenteil, global heißt Vielfalt. Und gerade in der Globalkunst wird es möglich, eine polyzentristische Wahrnehmung der Welt durchzusetzen, in der nicht mehr von Zentren und Peripherie geredet werden kann. Ah, geht schon wieder nicht mehr weiter. Da muss ich mich da jetzt drum kümmern.
Nee,
das kann ich jetzt gerade nicht. In der keine Abhängigkeiten die Struktur vorgeben, auch sehr wichtig, und in der Lokales mit Globalem verbunden wird. Globalkunst, wie wir sie auf Biennalen in Istanbul, Sharjah, das ist neben Dubai, das Nachbaremirat, Gwangju in Südkorea oder Singapur beobachten, folgt keiner westlich geprägten Einheitsvorstellung von Kunst, sondern entwickelt eine auf wechselseitiger Beeinflussung basierende visuelle Sprache. Die Bildsprache der Moderne gründet auf formalen Kriterien wie Abstraktion und Reduktion. In der Globalkunst gibt es keinen Formenkanon mehr. Stattdessen finden lokale Traditionen, regionale Geschichte und globale Themen zusammen. Kulturelle Identität fungiert dabei nicht mehr als Festschreibung, sondern wird als Joker eingesetzt. Danke sehr. Ein Beispiel dafür sind die Projekte des indischen Künstlerkollektivs bzw. der Plattform, weil die Mitglieder immer wechseln, CAMP. Ihr Piratenradio und Buchprojekt Warfake, das schreibt sich aber ganz anders, spricht sich nur wie Warfake, entstand zur 9. Sharjah Biennale, einer der interessantesten da in den Emiraten, letztes Jahr und bezieht sich auf die Schiffe im Hafen von Sharjah. CAMP thematisieren den Handel als Raum voller Konflikte, deswegen auch Warfake, also Krieg. Fake, und fordern dazu auf, die malerischen Schiffe nicht als Bildmotiv für Touristen, sondern im globalen Zusammenhang der Waren, der Arbeitsbedingungen und der eingeschränkten Rechte der Seeleute zu sehen, wahrzunehmen. Die Seeleute sind alles Inder. Die Schiffe werden auch in Indien produziert und der Handel findet mit Somalia statt. Zugleich zeigen sie aber auch präkoloniale Seegeschichten von Austausch, Dialog und Zusammenarbeit entlang der Küstenregionen des Indischen Ozeans. Eine kritische Transregionalität nennt Adajania diesen Ansatz. Kritische Transregionalität, den ich hier auch als Kernpunkt einer Globalkunst übernehmen möchte. Denn anders als Kunst, die lediglich rund um die Erde, um die Welt gezeigt und verkauft wird, lässt die Globalkunst weit mehr als nur nationale Grenzen hinter sich. Diese Kunst überwindet bewusst die Prämissen des Kolonialismus, des Kalten Kriegs oder solcher Slogans wie Kampf der Kulturen. Globalkunst vermag das zu leisten, was Adajania, jetzt sind wir übrigens in Palästina, in Ramallah, was Adajania mit ihrer Neuinszenierung der Welt vorschlägt. Die Entdeckung von Gemeinsamkeiten, möglicherweise auch prämoderne, und das ist auch wichtig, prämoderne und präkoloniale Verbindungen und die Erstellung von Landkarten, die nicht auf nationalstaatlichen Grenzen basieren. Globalkunst mag als Fluch für die Vormachtstellung des Westens gesehen werden, aber es ist ein Segen für eine weitgehend hierarchiefreie weltweite Kunstwelt. Dankeschön.
Dankeschön für Ihren Input. Gibt es schon dringende Fragen vom Publikum? Wenn so, dann würde ich Sie ersuchen, Sie mal ein Handzeichen zu geben. Wir würden das gerne eben aufzeichnen und die Radar steht bereit mit dem Mikrofon. Ich habe natürlich einige Fragen, weil für mich da ganz, ganz viele Themen angeschnitten werden. Die Globalkunst, wie Sie jetzt als Begriff definieren, ist das jetzt einfach eine westliche Kunst, die auf global gedacht wird? Sind wir die Vorreiter, die das bestimmen? Wer definiert das? Heißt es dann auch wieder, dass wir mit westlichen Maßstäben das Ganze weiterdenken? Oder ist es wirklich ein globaler Diskurs, der eine Globalkunst auch definiert?
Ja, die Definition, wer das definiert, die werden hoffentlich alle mittragen. Die Frage ist natürlich ganz, ganz stark, ist Candice Bryce, die in Südafrika geboren ist und aufgewachsen ist, in New York studiert hat und jetzt neulich in Bregenz eine Ausstellung hatte, ist das Globalkunst? Da habe ich auch mit einem Kollegen neulich drüber diskutiert. Meines Erachtens ist es nicht Globalkunst, denn es hat nichts mit Themen, mit Herkunft, mit Ausbildung zu tun, sondern es ist eine Herangehensweise, wie ich mich mit unserer heutigen Welt auseinandersetze. Und Candice Bryce zitiert hat oder arbeitet vor allem mit Filmmaterial von Hollywood-Filmen und bleibt sehr in der westlichen Welt. Die Globalkunst, die ich meine, bezieht sehr Lokales und Globales, verbindet Globales und Lokales. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Globalkunst. Das sagt man auch oft local zu. Ist das Lokale von eben solcher Bedeutung wie das Nationale, Regionale oder Globale? Beispielsweise werden oft Elemente der eigenen Geschichte, der Geschichtsschreibung recherchiert und in den Kontext einer großen Geschichte gestellt. Zum Beispiel Vermeer könnte man, wenn man es im Sinne einer Globalkunst betrachtet, ganz anders interpretieren. Man könnte das in den Welthandel der damaligen Zeit stellen. Das Bild, das gerade im Kunsthistorischen ausgestellt ist, die Malkunst, könnte man auf der Karte mal schauen, wer gehört dazu und was waren das für Zusammenhänge damals. Also Globalkunst ist nicht mehr globale Kunstgeschichte, nicht mehr so, wie es in der Kunstgeschichte ist, so fokussiert ohne im kontextfreien Raum. Aber Sie haben so viele Fragen gleichzeitig gestellt.
Viele Aspekte. Es gibt da schon einige aus dem Publikum.
Ja, was ich mich frage, ist zum Beispiel, wenn Sie sagen, es zeigt eben dieses Lokales, das Lokale eigentlich vor Ort. Wenn man sich heute die Einkaufsstraßen weltweit ansieht, dann sieht man McDonald's, die diversen Geschäfte und immer mehr und mehr wird es ähnlich zueinander. Ist das nicht dasselbe Schicksal, das Globalkunst irgendwann mal haben wird, nämlich dass es sich vereinheitlicht, dass es irgendwie eine gemeinsame Kunst wird?
Ja, eine gemeinsame Kunst habe ich ja gar nichts gegen. Es wird nur nie mehr so einen strengen Formenkanon geben wie in der Moderne. Die Moderne war so eine Entweder-Oder-Zeit, bis zur allerschrecklichsten Konsequenz. Was nicht reinpasste, durfte auch gar nicht mehr existieren. Und diese Entweder-Oder-Zeit ist meines Erachtens wirklich vorbei. Und klar, es gibt McDonald's auf jeder Einkaufsstraße, aber interessanterweise reagieren die dann auch. In Tel Aviv konnte ich es gar nicht glauben, war McDonald's grün. Und ich dachte mir, kann denn das sein? Grün ist die Farbe des Islams. Und das in Tel Aviv, bei dem Konflikt, den die haben, das kann doch gar nicht sein. Bis ich dann viel später gelesen habe, die wollen von ihrem Billigburger-Image mit Gelb und Rot weg und haben sich jetzt grün überlegt. Kommen aber natürlich in Tel Aviv in eine lustige Fehlinterpretationssituation. Also man nennt das dann auch Ethnic Marketing, auch das funktioniert ja gar nicht so. Es funktioniert einfach gar nicht mehr so, wie man sich so denkt. Dieses Planen geht auch nicht mehr so auf. Ich bin mal gespannt, wie McDonald's dann mit ihrem grünen Tel Aviv in Zukunft oder in Israel umgehen werden.
Ganz hinten zur Frage.
Können Sie noch einmal das, was Sie zum Schluss gesagt haben, ein bisschen präziser ausführen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Sie haben gesagt, es geht um Globalkunst, die sozusagen präkolonial, pränational und so weiter ist. Da würde mich eigentlich interessieren, wann war denn das und was war das? Und vor allem, warum wird das Projekt der Moderne so negativ bewertet, dass man dahinter irgendwelche fast fiktiven Zeitzonen zurück muss?
So fiktiv ist das gar nicht, das ist ja gar nicht so lange her, ungefähr so 120 Jahre zurück vielleicht. Die Moderne war ist so eine Ausschlusszeit. Die hat natürlich ihre guten Seiten und in der Kunst ist unglaublich, was passiert oder überhaupt. Es ist die Kulmination des Gedankens der Neuzeit mit all dieser Fortschrittlichkeitsgläubigkeit. Aber sie hat auch sehr viel ausgeschlossen und die Moderne hat alles Nicht-Westliche ausgeschlossen. Insofern muss man eigentlich auf was Prämodernes zurückgehen, damit Länder wie Indien da wieder hinein dürfen. Und die Moderne ist auch sehr nationalstaatlich orientiert gewesen. Die französische Kunst, die italienische Kunst. Wenn die anderen jetzt behaupten wollen, sie hatten auch eine Moderne, was absolut der Fall ist, und das ist auch etwas, die Moderne macht alles im Singular. Meines Erachtens sind wir am Ende der Moderne oder möglicherweise in der Spätmoderne, wahrscheinlich eher in der Spätmoderne, weil wir alle noch Kinder der Moderne sind. Wir müssen jetzt lernen, dass wir im Plural reden. Es gab viele Modernen. Es gab auch viele Aufklärungen. Es ist nicht nur eine Aufklärung, wie wir immer sagen. Andere Länder hatten andere Aufklärungen. Schon in England ist die Aufklärung anders. Schon in Skandinavien ist die Moderne richtig stark anders. Und die wollen wir eigentlich nicht so leicht ausschließen aus der Zeit. Und es gibt auch viele Wirklichkeiten. Es gibt nicht nur die eine. Das ist eine Lektion, die gehört wirklich in die postmoderne Zeit. Und die war auch prämodern da. Insofern ist das für Indien, wenn die indische Kulturwissenschaftlerin das jetzt so nennt, einfach eine Möglichkeit, sich besser wieder hineinzufügen mit all den Sachen, die können und wissen. Noch ganz kurz, bevor wir weitermachen, ich war auf einer Diskussion im Essen-Museum, als die indische Ausstellung, Gegenwartskunstausstellung war, und ein Diskutant, Direktor der Bildenden in Wien, sagte so, naja, für die neuen Kunstszenen ist es ja schwierig, in die Malerei einzusteigen. Wir haben so eine lange 2000-jährige Malereigeschichte, das kennen die anderen ja gar nicht, und wie sollen die da einfach mitmachen? Und der Jitish Kalat war sehr, sehr respektvoll und sehr höflich im Gegensatz zu dieser Aussage und im Gegensatz zu vielen westlichen Aussagen auf solchen Podien, und hat gar nichts gesagt und hat nachher, als kein Mikrofon mehr dann dabei war, gesagt, wissen Sie, eigentlich haben wir eine doppelte Bürde. Wir kennen Ihre Tradition und wir haben unsere 5000-jährige Tradition. Was ist das einfach mit der Moderne?
Bitte. Also was momentan immer wieder auffällt in der ganzen Diskussion, egal ob man jetzt sozusagen Kunst anschaut oder eben Globalisierung sozusagen im Gesamten, ist, dass man im Westen sehr irritiert ist, dass sämtliche Protagonisten, die was zu sagen haben, weltweit einfach aufstehen und ganz gerade den Leuten in die Augen schauen. Und einfach sagen, ja, wir als Afrikaner machen das so oder so, oder wir haben da neue Ideen etc. Und alle sind immer ein bisschen irritiert sozusagen vom Westen, dass die jetzt so selbstbewusst sind auf einmal. Ja. Die schauen auf einmal geradeaus und nicht auf den Boden, und was ist da jetzt kaputt? Ja. Also diese Irritation spüren wir zunehmend. Jetzt frage ich mich aber, ist das eine allgemeine Entwicklung? Kann man sagen, dass sozusagen Künstler, die Globalkunst machen, jetzt wirklich aus dem Herzen ihrer Länder kommen und auf einmal einfach sozusagen einen planetaren Weltbürger repräsentieren, der einfach sozusagen eine Wurzel hat, die uns halt fremd ist? Oder ist das eine Elite, die halt sozusagen das kann? Sie kann reisen, sie kann eben reisen wie Leute aus England, Amerika, wie auch immer in Europa, und die können das auch und sind einfach Weltenbürger deswegen? Oder ist es wirklich, kommt es aus der Gesellschaft selber? Also kann man jetzt sagen, keine Ahnung, indische Künstler leben heute einfach einen Status quo, der für alle gilt? Oder sind die eine Elite und der Rest bleibt zurück? Das ist die Frage, die ich immer oft stelle. Also begegnen wir jetzt einer selbstbewussten Elite oder sind alle schon so selbstbewusst?
Die Kunst ist immer elitär. Und wer sich leistet, Künstler oder Künstlerin zu werden, der muss schon großes Selbstbewusstsein haben oder einen großen Knacks. Sagen wir es mal einfach so. Also es muss schon, Sicherheit kriegt man da nicht. Weder eine finanzielle, noch eine lebensweltliche, noch eine emotionale, sonst irgendwas. Man ist pausenlos nah beim Scheitern. Und die Kunstwelt ist eine sehr herausfordernde Welt, weil man hauptberuflich verunsichert wird. Das muss man auch erstmal schaffen. Das gilt auch für Sammler, das gilt auch für Galeristen und Museumsleute und für alle, die sich für Kunst interessieren. Meine Schwester mag das nicht so sehr, da merke ich das immer, was das für eine Herausforderung ist. Die mag diese pausenlose Überprüfung der eigenen Werte und Ansichten und Möglichkeiten auch überhaupt nicht. Also es ist eine spezielle Eliteform. Und wer Kunst kauft, muss Geld übrig haben. Oder es gibt auch Leute, die geben wirklich alles Geld dafür. Ich kenne sogar eine Lehrerin, die mit einem sehr geringen Gehalt eine grandiose Kunstsammlung, aber die lebt sehr speziell. Die lebt sehr speziell dafür. Also lassen wir es mal so stehen, dass es einfach schon auch eine wirtschaftliche Elite ist. In Ländern wie Indien, das ist eine Kunstszene, die ausschließlich als Binnenmarkt begonnen hat. Indien war ja bis 89 komplett isoliert und hat einen relativ langsamen Prozess, der eigentlich 96 richtig erst in Gang ging. Da wurde so eine Moschee, weiß nicht mehr wie die heißt, in Brand gesetzt von fundamentalistischen Hindus. Und da ist den Künstlern klar geworden, wir müssen zu gesellschaftlichen Themen viel mehr Stellung nehmen. Wir sind Teil der Gesellschaft, Religion ist Teil von uns, wir können nicht so tun, als hätten wir nichts damit zu tun, und so eine weltabgewandte Bildsprache im Sinne einer spätmodernistischen Kunst machen. Die das kaufen, sind aber Auslandsinder. Broker mostly, hauptsächlich. Die so eh da die ganze Zeit am Computer rumspielen und Geld hin und her verschieben und dann immer kurz eben rüber in die Online-Aktion gehen. Es wird sehr viel Online-Aktionen gekauft. Die sehen die Bilder gar nicht vorher, es sind viele Bilder und Skulpturen. Die kaufen sich ihr Indischness, ihre indische Kultur, ihre Identität, wenn sie in New York leben oder in London. Deswegen gehen auch hauptsächlich so Künstler der Moderne aus den 20er, 30er Jahren. Und wir reden hier von Preisen, die sind aber wirklich, unvorstellbar hoch. Die leben zum Teil noch, der Hussein, MF Hussein, der kostet so 3-4 Millionen. Und Künstler, die anfangen, die kriegt man kaum unter 30.000, 40.000 Dollar. Also da ist richtig viel Geld drin. Die Künstler haben ganz schnell alle einen Chauffeur und eine Köchin, aber das haben da irgendwie sehr viele. Es gibt aber auch von den unberührbaren Künstlern durchaus. Also ich würde mal sagen, wer sich das selbst zutraut, muss weder reich noch gebildet sein.
den Reich und Gebildeten fällt es leichter, den Gebildeten sowieso, die haben den Zugang zu Sammlern schneller, haben auch das Selbstbewusstsein, sich zu benehmen in diesen Kreisen. In Vietnam kenne ich mich nicht aus, in Singapur ist es eine extrem gemischte Szene, Singapur ist aber auch eine sehr liberale Gesellschaft. In China weiß ich auch nicht, das ist jetzt Singapur zum Beispiel. Zum Teil kennen Sie die Arbeiten, wenn Sie ordentliche OK-Gänger sind. Der Mond gerade, der war in Biennale Cuvée ausgestellt.
Was mich interessieren würde, wie reagieren die Künstler drauf? Gibt es damit eine Anpassung? Geht man auf die Sammler ein? Wie passiert das? Also wie ist der Modus? Weil Money rules the world, heißt es ja so schön. Wie weit wird es auch bei der Kunstproduktion beeinflusst, diese Globalkunst?
Naja, es gibt den globalen, es gibt die Auktionsware. Bei sehr vielen neuen Kunstszenen gehen die Werke direkt vom Atelier in die Auktion. Sotheby's und Christie's hat eigene Leute, die, sobald auch nur ein Künstlername jemals genannt wurde, gehen die sofort hin und holen das. Ich war bei einer Künstlerin in Beirut. Junges Mädchen, macht keine 30, die hat ein großes Bild unten stehen und hat gesagt, das geht jetzt sofort zu Christie's nach Dubai. War angesetzt mit 12.000 bis 18.000, ist für 25.000 verkauft worden. Also da ist gar keine Galerie mehr zwischen. Aber sie hat eine Galeristin, die sie vertritt. Kunstmarktware ist das eine, sieht aber, also deren Kunst ist zum Beispiel nahezu unerträglich kitschig im ersten Moment. Aber da ich ja zu so vielen Biennalen gefahren bin, halte ich mich mit solchen Urteilen total zurück und will möglichst erstmal gar nichts denken und sagen und fühlen und schaue es mir nochmal an. Und beim dritten Mal bin ich dann schon etwas vertrauter. Deswegen reise ich auch dahin. Wenn ich die Kultur und die Städte und den Kontext sehe, kriege ich dieses Vertrauen, dieses Wiedererkennen, das man benötigt, um seine eigenen Vorurteile zu überwinden. Das ist wirklich ganz wichtig. Und ich bin jedes Mal das erste Mal schockiert, wenn ich irgendwo hinkomme. Bei der Singapur-Biennale zum Beispiel. Da dachte ich, Mann, so kann man doch keine Kunst zeigen. Mit unserem großen westlichen Standard. Mit weißen Handschuhen und 6 Leute, die ein Bild tragen. Und Wasserwaage für Nägel. Und alles schön weiß machen. Und die Fußleisten darf man nicht sehen. Und bloß keine Steckdose. Und dann sind das irgendwelche alten, umgewidmeten, in Singapur viel Militärhäuser. Oder ein ehemaliges Gericht mit Teppich und Tischen und Bänken und allem. Es ist dann schon gewöhnungsbedürftig, aber ich bin lange genug da, dass ich zweimal reingehen kann. Und beim ersten Schock kann ich mich nachher an nichts erinnern, tatsächlich. Und beim zweiten Mal kommt diese Vertrautheit und dann kann ich mich viel besser darauf einlassen. Und es bereichert enorm. Übrigens, dieses Zeichen da, das ist total interessant, das war auf der Messe in Shanghai. Die war organisiert von einem Schweizer und das war die Contemporary, heißt die, SH. Und die haben nur kann man nichts festgestellt, dass die Chinesen alles anfassen. Und die ganz schnell diese Schilder nicht anfassen, überall aufgehängt. Ein Galerist aus Köln hat sogar einen Band drum gemacht, wie im Museum, dass keiner mehr da rein konnte, damit die es nicht angreifen. So ist das halt. Und auch so viel zu dieser Vereinheitlichung. Nein, es findet keine Vereinheitlichung statt. Es findet definitiv keine statt.
Jetzt sind Sie ja selbst Kunstkritikerin. Sie sagen, Sie haben nach dem Schock des Ansehens einfach gewisse... Wie wählen Sie aus? Sie sind ja auch Kuratorin. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie müssten eine Ausstellung mit Globalkunst machen, wie würden Sie an das Thema rangehen? Vor allem für mich geht es ja dann auch weiter. Ich arbeite einfach auch in dem Bereich, was heißt das, an Vermittlungsstrategien, weil jetzt nur das für Sie fachlich zusammenzustellen wäre ein Thema, aber das dann auch näher zu bringen. Jetzt kennen wir ein Format in Linz eben mit der Biennale Cuvée, das ja sehr erfolgreich läuft. Aber diese Globalkunst dann nochmal zu denken, ist ja nochmal eine andere Geschichte als Biennale Cuvée zu machen.
Also Biennale Cuvée bin ich eine der Kuratoren, ist ein bisschen groß genannt, der Beraterin. Ich sage dem Martin immer, was mir sehr gefällt und was ich interessant fände. Und wenn Sie sagen, Sie waren in der Media City Soul. Medienkunst ist natürlich auf Biennalen ganz groß. Also vor allem so ganz junge Kunstszenen, die tatsächlich eine relativ problematische Tradition haben, so wie Singapur zum Beispiel oder Thailand, die hatten jetzt so lange eine von dem Kolonialismus verfälschte Tradition, dass sie selber schon Kunst gemacht haben, die kolonialen Herren sich gewünscht haben, so eine komische folkloristische Mischung. Das ist jetzt schon deren eigene Tradition geworden. Die haben noch einen ganz großen Weg, deswegen auch wieder Prä. Die müssen zum Teil wirklich vor dem Kolonialismus zurück und sich zu ihren Traditionen bekennen und keine Angst davor haben. Da ist dann die Malerei schon ein bisschen schwierig. Und wenn die aber mit dem Medium Video arbeiten, dann haben die natürlich eine große Freiheit. Dann wird sehr viel recherchiert, sehr viel Geschichte recherchiert. Eines der beeindruckendsten Arbeiten, die ich überhaupt gesehen habe, war in Guangzhou von einem taiwanischen Künstler. Shen. Ich weiß nicht, kann ich nicht aussprechen. Der war auch im OK mehrmals. Shen, ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nie, welches der Vor- und Nachname ist. Der hat eine Fotografie gefunden von einer Folterszene aus seiner, so 100 Jahre alt, geschossen von Kolonialherren. Und ganz grausig hängt einer wie Jesus am Kreuz, und er hat das recherchiert und daraus ein so derartig bedrückendes und eindrückliches Video gemacht und hat damit aber die Geschichte des Landes rekonstruiert. Den Kolonialismus, was sie übernommen haben, wie sie so brutal für den Kolonialherrn foltern konnten, von denen die einzelnen Körperteile bei lebendigem Leibe abgeschnitten, also wirklich heftig. Und ich muss auch sagen, auf den Biennalen und in dem, was ich Globalkunst nenne, da sehe ich Arbeiten, die haben keine Angst vor großen Gefühlen. Und das ist in der Moderne doch sehr stark passiert in Europa und auch in den USA. Die großen Gefühle waren da so wie Barnett Newman, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Großartige, große, abstrakte Bilder. Aber so wie es in der iranischen Kunst zum Beispiel ist, dass man das sieht und man kann es nie wieder vergessen. Das sind so eindrückliche Bilder.
Ich würde gerne noch eine Frage ist vielleicht übertrieben, aber ich möchte noch mal zumindest für mich jetzt zurückkommen auf den Begriff der, globalen Kunst, sagen wir mal, nennen Sie mal so. Für mich sind jetzt so viele Dinge, also Sie haben jetzt so viel Verschiedenes geschildert, mir fällt dazu ein, vom Stilistischen, das natürlich immer noch eine Grundlage ist, und ich meine nicht von der Stilkategorie, sondern gegenständig abstrakt, wobei sich das sowieso alles mischt, das kann man nicht mehr auseinanderhalten. Aber wie würden Sie jetzt, also ich kenne zum Beispiel Ihr Buch nicht, ich kenne wenig Biennalen, habe da keinen Überblick drüber, ich habe ein bisschen etwas gesehen, ja, ich weiß schon, das ist aber ein ganz
kleiner Teil. Ich komme gleich darauf zu sprechen und Beantwortung.
In welche Kategorien würden Sie da eher gehen? In die inhaltliche, dass man sagt, man hat Inhalte, die sozusagen aus den verschiedensten Landes- und Kontinentteilen kommen, oder eine andere Art der Darstellung, also wenn Sie so wollen, anderer als Darstellungstopos, oder wird, also mir ist aufgefallen, dass ja im Grunde sind ja die Arten, mit Video zu arbeiten, mit gegenständiger Malerei, ist ja überall das Gleiche im Grunde. Ja? Die Frage ist, wenn jemand das aus Indien zum Beispiel die eigene Tradition aus dem Land, die vielleicht ganz anders ausschaut, sowieso weglässt, weil er irgendwo anders studiert hat, dann nimmt er die gegenständliche Tradition, wie auch in China, her und malt ab diesem Zeitpunkt gegenständig, nur eben anders. Aber worin liegt das? Das ist für mich sehr schwierig zu eruieren, weil für mich sind so viele Kategorien beim globalen Kunst dabei, dass für mich eigentlich nicht rauskommt, was Sie wirklich damit meinen.
Sie haben absolut recht, das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und es ist auch mein erster Versuch, es ist überhaupt einer der ersten Versuche. Es gibt ganz wenig bis jetzt dazu, wie man das begrifflich fassen kann und auch definieren können. Und Sie haben auch absolut recht, sehr viele der besonders erfolgreichen Künstler haben natürlich in London studiert oder in Chicago. Und was ich eben vergaß, noch Ihnen zu sagen, es ist natürlich ein Privileg, überhaupt reisen zu können. Die palästinensischen Künstler können nicht reisen, die haben keinen Pass, die haben ja keine Nationalität, die gibt es ja gar nicht. Die kommen ja gar nicht aus dem Land raus, geschweige denn irgendwo rein. Also da sind natürlich noch viele, am besten haben die alle einen US-amerikanischen Pass in irgendeiner Weise, damit sie überhaupt zu einer Ausbildung kommen und sich auch durch die Welt bewegen können. Dadurch werden die auch erst sichtbar, denn auch in Ländern wie Sharjah muss man natürlich in Emiraten Pass haben, um als Künstler dort arbeiten zu können. Meine Kriterien, die sind noch nicht so, dass ich wirklich sagen kann, das ist es und das ist es nicht. Ich muss das bei jedem genau überlegen. Aber was ich eben, wo ich drauf zeigte, dieser Schmetterling, der war auch im letzten Cuvée, der war in Sharjah aber aus drei Teilen. Es gibt diesen Schmetterling aus einer Form, aus irgendeinem Stoff. Es gibt einen Ventilator, der bringt ihn zum Flattern. Es gibt einen aufgepickten Schmetterling in so einer Box und die Landkarte von den Westbanks. Und Nida Sinokrot oder so ähnlich heißt der, lebt in den USA, ist aber von der Herkunft her Libanese, hat festgestellt, dass die Landkarte der Westbank, also der autonomen palästinensischen Gebiete, aussieht wie ein halber Schmetterling. Und wenn man ihn verdoppelt, sieht er aus wie ein Schmetterling, wie ein Schmetterlingsflügel. Und hat dann diese Installation gemacht und hat darauf hinweisen wollen, was für eine fragile und schöne Geschichte eigentlich die Westbank sind. Westjordanland oder so ähnlich heißt das. Und das wäre für mich Globalkunst. Es greift einen politischen Kontext auf, es hat ein sehr starkes Bild gefunden für eine Situation, es redet über Konflikte, ohne allzu parteiisch zu sein, es ist poetisch, es stellt Bezüge her, die nicht unbedingt tagesaktuell sind, also so in der Art. Oder später waren da Bilder von so einem Haus, auf dem Boden waren lauter so kleine Sachen und dann saßen Leute da. Gita May lebt in Berlin, ist aber auch irgendwie ein migrantischer Hintergrund und hat so ein Essen da arrangiert, aber als großes Bild. Und wir konnten dann alle uns hinsetzen und das essen und haben das Bild sozusagen zerstört. Also Malerei kann ja auch eine ganz andere Form annehmen. Da geht es für mich hin, dass wirklich jede Vereinheitlichung aufgegeben wird, dass es eine unglaubliche Vielfalt gibt, dass auch die Interpretation nicht eng ist, dass das Vorwissen gar nicht so riesig sein muss. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kommt man schon schnell dazu, während man die Moderne, da muss man wirklich viel wissen, das ist so viel Kunst über Kunst, da kann man gar nicht, das ist wie ein Ferrari, den kann man auch nicht einfach losfahren. Da muss man sich auch erstmal ein bisschen eindenken. Nein, aber es geht ja ums Auszeichnen.
Also wenn man jetzt zum Beispiel, falls man diese Unterscheidung noch treffen kann, ein Werk sieht, das mit gegenständlichen Mitteln gemalt ist, was für viele Leute kurioserweise, aber es ist einfach so, noch immer eine deutliche Bildsprache ist, die man scheinbar gleich versteht, was auch immer darunter gemeint sein mag, und dann zum Beispiel eine Kunstform, die eher Richtung Konzeptform geht. Ich sage es einmal so, auch wenn man diese beiden Dinge sowieso nicht mehr so auseinanderhalten kann, dann ist ja die eine Sprache, welche von den beiden Sprachen, es gibt keine Sprache, die globaler wäre, wäre die zum Beispiel, die gegenständlicher ist, wäre die bei mehr Leuten sozusagen akzeptiert, wenn sie bestimmte Inhalte aufgreift, und wäre die Konzeptkunst, hätte die größere Schwierigkeiten, wenn sie die gleichen Inhalte aufgreift, nur symbolisch, verschlüsselt oder anders in der Art des Topos, das ist für mich auch die Frage. Weil das spielt für mich eine Rolle natürlich, wenn ich einen Inhalt transportiere, der möglichst, ich sage mal, auf der halben Welt verstanden wird, wenn das möglich ist überhaupt, muss ich einen bestimmten Topos wählen. Ich muss mir überlegen, wie bringe ich das rüber, damit es diese Wirkung erzielt.
Ich glaube, dass Kunst eine Universalsprache ist. Aber man muss trotzdem erstmal sprechen lernen. Ganz simpel. Also ganz ohne, nur weil man Augen hat, versteht man Kunst noch lange nicht. Also nur weil ich einen Mund habe, kann ich auch nicht reden. Wer Kinder hat, weiß, dass ein schwieriger Prozess das Sprechenlernen ist. Und so lange dauert ungefähr auch, sich in die Kunst einzubringen. Das beobachte ich auch bei Sammlern, die manchmal meinen, nur das Geld allein reicht. Relativ problematisch, mit denen zu reden, für mich jedenfalls. Muss man sehr diplomatisch sein.
Haben Sie Erfahrung eigentlich mit der Fördersituation in diversen Ländern?
Gar nicht.
Gar nicht. Weil die, nur so als, also ich weiß ja, hier in Europa ist es ja ziemlich gut gefördert vom Staat, und in Südafrika weiß ich zum Beispiel, dass sie eben nur Projekte fördern, die einen sozialen Kontext haben. Mir hat einfach interessiert, ob die unterschiedlichen Länder da irgendwas weiter.
Die IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen in Deutschland, fördert alle Künstler, die in Deutschland leben, egal welche Nationalität, und bei ausländischen Biennalen dabei sind, wo sie meinen, dass die Qualität garantiert ist. Und dafür haben sie eine Jury. Also das ist eine ganz faire Sache. Und Österreich fördert leider viel zu wenig, deswegen gibt es kaum österreichische Künstler auf Biennalen.
Inwiefern wird dieser Begriff von Künstlern selber verwendet als Eigendefinition oder als...
Ob die sich selber als Künstler bezeichnen?
Nein, der Begriff Globalkunst.
Ach so, gar nicht. Der ist neu. Eben, ja.
Das heißt, das ist eher ein Marketing- oder kunstgeschichtlicher Begriff.
Nein, Sie wollen ja wohl nicht Marketing und Kunstgeschichte auch nur in irgendeine Nähe bringen. Das sind Feinde. Das ist der Klassenfeind, das Marketing. Gar nicht. Marketing ist, nein, wir wollen ja nichts vermarkten. Ich möchte nur gerne einen Begriff finden, und das war in meiner Promotion über Biennalen eine Notwendigkeit, wie ich die Unterscheidung treffen kann, dass sich in der Kunst sehr viel getan hat. Und eine Unterscheidung ist das Wort contemporary, also zeitgenössisch. Das macht einen großen Unterschied zu international, weil international, wie gesagt, nur westlich ist. Und wenn ich sage, dass alle eingeladen sind, oder wenn ich zeitgenössisch sage, müssen alle eingeladen sein, deswegen passt der Begriff ganz gut. Aber ich möchte gerne noch einen Schritt weiter gehen, damit auch der Weg nach hinten offen ist, weil zeitgenössisch immer nur heute ist. Und ich glaube, es gibt auch Globalkunst, die schon älter ist.
Mich würde auch interessieren, wir haben zuerst gesprochen, dass es sehr viele Biennalen gegründet worden sind, sehr viele Biennalen jetzt schon gibt. Das heißt, diese Ausstellungskultur findet ja Anklang. Mich würde jetzt interessieren, unterstützen Sie das? Finden Sie die Tendenz gut, dass es Biennalen gibt und dass sie immer mehr werden? Das ist die eine Frage. Dann, ich habe selbst bei einer Biennale mitarbeiten dürfen, und zu dieser Zeit war ich noch bei Ars Electronica. Und das Spannende für mich damals war, einfach dieses große nach Südkorea zu fahren und bei einer Biennale mitzumachen, als Vertreterin eben dorthin, die einzige Westlerin in der ersten Runde zu sein, ich gewusst den Begriff. Und ich war dann insofern so enttäuscht, als dass quasi die Maßstäbe, die wir als Elektroniker generiert haben, die eben bekannt waren, dass die wirklich als Standard für diese Ausstellung herangezogen worden sind. Ich bin dort hingekommen und habe gedacht, ich werde jetzt überrannt von den Einstellungen, von der Art dort zu leben, von der Kunst, die dort ist, auch mit den Kuratoren, die auch aus diesen Ländern waren und ich die einzige Nicht-Asiatin. Und eigentlich war ich dann diejenige, die dann irgendwie erzählt hat, was wir bei Aselektronik gemacht haben, wie wir mit Medienkunst umgehen, wie die Kategorien definiert wurden, Pri Aselektronik und so weiter. Und das Ganze dann in diese Ausstellung so mit eingeflossen ist. Und das hat mich unglaublich irritiert, weil ich mit der genau gegenteiligen Erwartungshaltung hingegangen bin. Dachte, ich lerne jetzt ganz viel Neues. Auf mich prallt Asien ein, die ja auch Technik einfach im Vordergrund haben, Medienkunst sehr fortschrittlich und sehr intensiv vorhanden ist. Und mir ist genau das Gegenteil passiert.
Wie gesagt, wir stehen als allererstes mal immer vor unseren eigenen Vorurteilen. Wenn das Rad schon erfunden ist, warum sollen die das Rad neu erfinden? Natürlich übernehmen die sehr viele Standards von unseren Präsentationen. Die sind ja auch sehr, sehr optimiert worden im Laufe der Moderne. Und vielleicht werden sie im Schritt dann Sachen ändern, im nächsten Schritt Sachen ändern. Das bleibt abzuwarten. Also zum Beispiel Camp, diese Künstlerplattform, die ich zitiert habe, die gehen natürlich schon sehr ihre eigenen Wege. Die sind überhaupt nicht, die kann man gar nicht integrieren in Institutionen. Die haben in Sharjah im Hafen, das war vielleicht auch irgendwann mal ein Bild, ein bisschen was aufgebaut. Übrigens, das weiße Gebäude eben, das so viele auskragende Dinge hatte, ist das Museum in Taipei. Ein wunderschöner Bau der Moderne. Ganz, ganz kurioses Ding.
Aber finden Sie jetzt Biennale gut?
Ich liebe Biennale. Ich finde das hervorragend. Ich finde es auch absolut begrüßenswert, dass Linz eine Triennale macht. Ich weiß, dass in Wien der Gerald Matt, der Leiter der Kunsthalle, fieberhaft nach einer Biennale-Idee sucht und noch mehr, noch fieberhafter nach einer Finanzierung. Das ist doch eine ganze Ecke kostet. Und dass das hier in Linz so locker über die Bühne geht und dass die sich so gut verstehen, ist eine echte Wohltat. Und ich finde es ganz großartig, dass es der jungen Kunst gewidmet ist, der österreichischen. Denn die hat es am allermeisten nötig. Und das OK macht eh schon großartige Art mit Weltkunst, für Arbeit meine ich natürlich, und für zeitgenössische Kunst, dann für junge zeitgenössische österreichische Kunst das hier zu machen. Ich habe neulich mit einem Kurator, dem Gründer der Liverpool Biennale, gesprochen, Paul Dumella. Er meinte, er wäre vor 3 Jahren das einmal nach Linz gefahren und dachte sich, okay, das muss ich halt auch mal nach Linz, dann kenne ich die Stadt. Und er hat sich total gewundert, dass er seither mindestens 4-mal im Jahr hier ist. Toll, das ist eine wirklich tolle Sache.
Ich möchte mal ganz kurz zurück auf das Elitenthema, weil es mich interessiert, und zwar das Publikum, das vor Ort sozusagen Kunst genießt auf diesen Biennalen. Ist das Bürgertum, ist das alle, wie offen ist sozusagen der Zugang der Allgemeinheit zu Kunst? Also gerade in Österreich wissen wir ja, dass die Allgemeinheit gar keinen so berühmten Zugang hat zu Kunst. Ist es dort anders, oder?
Das ist natürlich ein spannendes Thema, das Sie ansprechen, auch ein kleiner Knackpunkt von all diesen Biennalen. Wer ist schon das Bürgertum in den Emiraten? 85% sind Inder oder Iraner oder was weiß ich, Kuwaitis, die da arbeiten mit nahezu keinen Rechten und noch weniger Geld und gar keiner Zeit. Die meisten Biennalen, würde ich sagen, ziehen sich ihr eigenes Publikum heran. Mit den Schülern und den Studenten, die dorthin gehen. Wenn die dann älter sind, ist das für die selbstverständlich. Aber sie haben natürlich absolut recht. Sehr viele Biennalen in diesen etwas exotischen Destinations haben nach den 2-3 Eröffnungstagen nicht mehr rasend viel Besucher. Trotzdem geben alle an mindestens 30.000. 30.000 sagt jede. Und man muss aber noch zu sagen, die erste Biennale in jedem Land hat Unmengen. Guangzhou hatte 2 Millionen, und das glaube ich denen auch, weil das Interesse riesig ist. Meistens sind das Umbruchssituationen, wo die beginnen, also zum Beispiel eine Liberalisierung oder eine Demokratisierung. Biennalen werden ja auch dafür benutzt, eine politische Offenheit zu präsentieren, auch Künstler zuzulassen, die kritisch sind. Und das interessiert, also ich bin mir auch sicher, die erste Triennale wird ein Riesenpublikumserfolg werden. Die zweite ist dann die Herausforderung.
Sind die Unterrichtsstunden aus dem Fach Kunsterziehung, ich nehme an, es wird erst in den Mittelschulen gelernt und Dieser Begriff wird vielleicht in Österreich und Deutschland auch verschieden zu interpretieren sein. Auf jeden Fall, vor einer Woche ist beklagt worden, dass zum Beispiel aus Geografie und Geschichte die Stundenzahl vermindert worden ist in den letzten Jahrzehnten. Und war das auch das Schicksal des Gegenstandes Kunsterziehung?
Stimmt, ich habe Ihre Frage eben gar nicht beantwortet mit der Vermittlung. Ja, die Vermittlung würde ich doch mal sagen, Reisen. Das ist ein ganz großes Ding. Oder man muss den kulturellen Kontext vermitteln. Und zwar nicht dieses mediale Bild. Der kulturelle Kontext ist das A und O, wenn man die Kunst aus anderen Ländern verstehen will. Dazu gehört wirklich die kolonialistische Vergangenheit. Dazu gehört, mit meinem älteren Sohn spreche ich oft darüber, dem ist ja gar nicht ganz klar, was dann eine Diktatur bedeutet. Das muss ja nicht unbedingt negativ sein, aber es hat natürlich bestimmte Konsequenzen. Da muss man drüber reden. Oder war ja auch in Europa, ich meine, Spanien war ja auch ein bisschen, also das ist nochmal ein ganz großes Thema. Also man kommt um politische und historische Fakten in der Vermittlung nicht umher und das macht es ja auch viel spannender als dieses. In der Kunst, in meinem Kunstunterricht hieß es dann immer, was will uns das Bild sagen? Da gibt es einen wunderschönen Comic von Ed Reinhardt, einer aus dem Bild, das Bild zeigt auf den Betrachter und sagt, was soll das darstellen? Was willst du mir sagen? Also das ist eine ganz andere Art. Man kann sehr, sehr viel über die Kunst reden, die ich als Globalkunst bezeichne, ohne in eine Interpretation gehen zu müssen. Da war doch eben so ein grinsender Künstler, der von einem grinsenden Dinosaurier stand. Das ist so ein super berühmter Künstler aus China, dessen Namen ich auch wieder nicht mehr weiß. Ein Superstar ist das. Und der macht immer mit diesem Grinsen. Er malt Bilder, die haben so ein breites Grinsen und jetzt macht er Dinosaurier, die so breit grinsen. Was wollen uns diese Dinosaurier sagen? Würde ich mich gar nicht mal ranwagen. Es ist aber ein starkes Bild. Dinosaurier, die grinsen, das vergisst man nicht. Und die hat er durchdekliniert in allen Größen, allen Farben. Die Sammler waren wahnsinnig interessiert daran. In China gibt es eine Künstlerin, Bati Kerr, die hat in London gelebt, geboren, studiert, alles. Und irgendwann festgestellt, sie hat indische Eltern, schwupp, lebt jetzt in Pakistan, hat einen indischen Mann geheiratet, Subhadip Gupta, den berühmtesten Zeitgenossen, macht nur noch auf Indisch und macht diese süßen kleinen Elefanten, die liegen da so, sind aber groß und haben so Bindis drauf, diese Dinger, die man sich da hin tut. Indischness ohne Ende, jeder Sammler möchte so einen Elefanten haben, die sind unglaublich schön. Man kann ganz viel darüber interpretieren, was man dann wirklich, also so, das soll diesen Kanon, wie wir über Impressionismus, über Kubismus oder so reden, gibt's da nicht. Das ist wirklich sehr offen. Es geht viel um Gefühle und Empfindungen. Entschuldigung.
Das beantwortet aber nicht ganz meine Frage, ob man also im Lehrplan die Stundenzahl reduziert hat.
Da tun wir uns aber auch schwer, das zu beantworten.
Weil der Stoff aus allen Gegenständen immer mehr wird.
Vielleicht gehört das auch gar nicht so in die Schule. Das wäre nämlich für andere Schulsysteme. Das müsste ein Projekt sein. Das muss ich in der Politik und in der Geografie genauso durchnehmen wie in der Kunst, im Kunstunterricht. Das kann man nicht mal isoliert nehmen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das sollte vielleicht auch noch mit der Landesgeschichte Österreichs verbunden werden. Das muss alles zusammengehen. Das ist der Checkpoint zwischen Ramallah und Jerusalem. Sehr beeindruckende Sache. Kein Wunder, dass sehr viele palästinensische Künstler die Mauer in ihre Arbeit nehmen.
Wo würden Sie jetzt IYY hin tun? Also, weil das ist für mich einfach jemand, der ganz stark für sein Land sozusagen irgendwie Engagement zeigt und ganz erstaunliche Arbeiten macht. Aber ist er global?
Absolut. Oder? Absolut. Der hat in Liverpool, das müssen Sie mal googeln, Liverpool Biennale eine Arbeit gemacht, die ist so toll. Eine riesige Spinne in einem Spinnennetz und zwar im öffentlichen Raum aufgehängt. Ein großartiges Bild. Das kann jeder, der es sieht, für sich interpretieren. Das ist in Liverpool. Das ist übrigens auch beim Cuvée ganz interessant. Wenn das Biennale Cuvée Arbeiten zeigt, die aus Singapur kommen oder wenn diese Spinne gekommen wäre, welche Bedeutungsunterschiede ergeben sich zwischen Liverpool oder Singapur und jetzt in Linz? Manche Arbeiten tragen den Kontext sehr stark mit sich und manche gehen sehr in den neuen Kontext auf und manche schaffen genau diese Vielheit und Einheitsideen auszugleichen. Aber IYY ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Figur in dem, was ich mir unter Globalkunst vorstelle und wünsche.
Ich finde es spannend, da gibt es gar keine Frage, aber ich ganz, bitteschön. Ja.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt Leute, die Kunst kaufen, ohne sie zu sehen. Die Kunstpreise explodieren ja zum Teil. Es gibt Sammler immer mehr und mehr. Und es gibt also viele, die unbegrenzt Geld ausgeben dafür. Man spricht daher auch schon fallweise von einer Kunstblase, so wie es schon in der Vergangenheit ja einige Blasen gegeben hat, die dann zerplatzen. Sehen Sie diese Gefahr auch, gerade in der Globalisierung oder nicht?
Mir ist das ja ehrlich gesagt prinzipiell egal, wer wie viel Geld ausgibt, für was und so. Aber die Künstler sind sehr unglücklich darüber. Die unterscheiden auch zwischen Käufern und Sammlern. Und man muss dann schon ehrlicherweise sagen, dass es in Indien vielleicht 14 Sammler gibt, aber es gibt bestimmt 200 Käufer. Und die Künstler verkaufen nicht gerne an Käufer. Aber in dem Moment, wo sie es in der Auktion geben, geht das natürlich seinen ganz eigenen Weg. Und wieder würde ich aber auch sagen, es ist nicht mehr die Moderne, es gibt kein Entweder-Oder. Und die Sammler, die eine gute Sammlung haben, da wird es hoffentlich zusammenbleiben und vielleicht kommt es auch in ein Museum. Und die Käufer, die einen Kuddelmuddel kaufen und gar nicht genau wissen, was sie machen, die haben wahrscheinlich Erben und die verkaufen das dann wieder. Dann haben die Arbeiten eine große Chance, in eine schöne Sammlung später und noch teurer zu kommen. Aber ich würde mich gegen diese, dass die Kunst in dieser Globalisierung, also in dieser Verwirtschaftlichung der Gesellschaft, so eine große Rolle bekommen hat, ist irgendwie logisch. Es können mehr und mehr Leute Kunst kaufen. Es wollen, in unserer Kultur in Europa, wollen die Leute gerne was an der Wand haben. Ich freue mich, wenn mehr und mehr sich sehr genau überlegen, was sie nehmen und nicht irgendein Van Gogh-Poster im Supermarkt kaufen. Also in Deutschland kann man die im Kaufhaus kaufen. Deswegen habe ich jetzt Supermarkt gesagt. Sondern sehr präzise. Und da ist es mir dann auch sehr lieb, wenn die vielleicht mit dem Aquarell ihrer Mutter oder ihrer Freundin anfangen und irgendwann den Weg finden oder die Kinder den Weg vielleicht finden. Und es ist eigentlich die tollste Entwicklung, die überhaupt mit der Globalisierung, durch die Globalisierung passiert ist, dass die Kunst so einen Stellenwert in so vielen Gesellschaften bekommen hat. Das hätte man vor, in den 70er Jahren niemals für möglich gehalten. Noch in den 80er Jahren kaum.
Alle nicken. Was ich gesagt habe, was ich immer wieder spannend finde, in Linz zu leben und zu arbeiten, man wird dann auch sehr schnell, ja, jetzt gibt es halt die Biennale Cuvée und jetzt gibt es dann die Triennale, aber man vergisst wirklich den Stellenwert, den Linz dann auch woanders hat und dass es doch relativ einfach geht, weil wir auch mit vielen Reduzierungen einfach konfrontiert sind. Und da möchte ich nochmal kurz zu den Sammlern retour. Bis jetzt war es bei uns ja immer auch öffentlicher Auftrag zu sammeln, für einen Bestand zu sorgen von regionalen Künstlern, aber auch international. Diese Etats werden von öffentlicher Hand immer weniger und verlagern sich natürlich zu Sammlern, zu Käufern. Sie ist jetzt Kunstkritikerin und eben aus dem Sicht, wie Sie kennen, finden Sie die Entwicklung gut? Ist das was trotzdem auch den Auftrag erfüllt? Sprich, wie früher halt eine Verlagerung, ob jetzt das der Staat kauft oder ein Sammler, der das ausstellt? Oder ist es dann schon irgendwie auch verborgen und verschoben weg?
Schwierige Frage, denn je zeitgenössischer die Kunst in Linz wird und wahrgenommen wird, desto eher haben lokale Künstler eine Chance, entdeckt zu werden und auch mitgetragen zu werden, auch von Kollegen internationalen, globalen, die sie im OK zum Beispiel kennenlernen. Andererseits steht natürlich weniger Geld zur Verfügung. Es ist einfach schwierig. Es hat aber auch umgekehrt keinen Sinn, wenn man regionale, lokale Künstler durchzieht, die nie eine Chance haben. Also man kann es eigentlich nur abwägen und schauen, dass jeder aktiv wird, für sich das Beste daraus zu machen. Und Linz bietet gerade wahnsinnig viel. In den 80ern war Graz die Stadt, wo man hinfuhr. Und jetzt ist es einfach Linz. Hier passiert wirklich, wirklich viel. Ach. Da ist dieses Bild von der Gita Meh, das Essen. Das ist Salz, auf dem wir da rumlaufen müssen. Und diese vielen Menschen auf gedrängtem Raum, das ist das Dinner, das ist ja immer ganz schön. Es gibt ja immer Dinner nach den Eröffnungen. Und in Sharjah, dem Emirat, gibt es keinen Alkohol, dann bekommt man einen Fruchtsaft, deswegen dauern die auch nicht so lange. Wenn der Scheich aufsteht, müssen wir alle sofort die Gabel fallen lassen und gehen. Das ist wirklich spannend, man lernt sehr viel. Sehr viel. Ich habe auch Sachen dabei wieder gelernt, die ich gar nie vermutet hätte, nämlich in Südkorea ist mir aufgefallen, dass immer jemand nachschenkt und dass sich niemand selber einschenkt. Und dann habe ich gemerkt, das haben wir ja auch gemacht, das haben wir völlig vergessen. Hier schenkt sich jeder sein Glas ein und stellt die Flasche wieder auf den Tisch. Und in Südkorea muss man immer erst dem anderen einschenken, dann darf man sich selber einschenken. Tolle Sitte, jetzt habe ich meinen Kindern sofort beigebracht, dass sie es auch machen müssen. Ich habe es richtig bedauert, dass wir es vergessen haben. Also es sind viele Facetten, die man lernt, wenn man global unterwegs ist. Viel, viel, viel über sich selbst auch.
Wie schaut das bei den Künstlern aus? Künstler stellen natürlich jetzt bei den Biennalen aus, aber haben Sie auch Erfahrung, dass mehr Kollaborationen, also mehr Künstlergruppen sich bilden und zusammenarbeiten, um diesen internationalen Austausch zu haben? Oder bleiben mehr Einzelkünstler für sich tätig und stellen, weil eben der Markt ja offen ist und die Möglichkeiten da sind, überall auf der Welt auszustellen?
Eine Gruppe, das muss man können. Also das ist eine spezielle Herausforderung, als Gruppe zu arbeiten. Die sind ja auch selten stabil. Und wenn das so wie Camps eine offene Plattform ist, dann ist es leichter. Als Einzelkämpfer geht es natürlich sehr viel schneller.
Das Fragen Ihrerseits? Dürfen wir Sie kurz bitten, das Mikrofon zu halten? Danke.
Die Biennale Kube, die derzeit war, da war eine Gruppe, glaube ich, eine türkische Gruppe, die Error-Listen. Ja. Ne? Das wäre so ein Beispiel,
glaube ich. Ja, das ist so ein Beispiel. Die kommen aus dem Theater und kommen jetzt immer mehr in die Kunst. Die waren auch in Taipei. Auf manchen der Fotos sah man das vielleicht. Ja, das ist eine spannende Gruppe. Und das ist vielleicht auch was, was in der Globalkunst ist und was überhaupt eine Entwicklung im Moment ist. Und das spiegelt sich in der Kunst vielleicht dann doch immer noch am ehesten, dass wir zwischen den Disziplinen nicht mehr so unterscheiden. Und jetzt ist zum Beispiel heute die Pressemitteilung raus, der Christoph Schlingensief wird Deutschland in Venedig vertreten. Erst dachte ich mir, ich weiß nicht. Das ist einfach Theater, das ist, weiß nicht. Aber im Grunde genommen ist das natürlich spießig von mir, dass ich das denke. Da muss man immer wieder an sich selbst rumkorrigieren. Schlingensief, der wird bestimmt einen tollen Pavillon machen. Der wird provokant sein, wir werden viel darüber diskutieren können. Provokant nicht inhaltlich, da kann man ja leicht d'accord gehen, sondern formal. Auch gerade, weil es dann doch so eigentlich, ich meine, der hat noch nie was gemacht, was 3 Monate stehen muss. Schon allein, ne, technisch gesehen, diese Pappbauten, die müssen erstmal halten. Aber es stellt einen vor wirklich sehr, sehr viele Herausforderungen, die Globalkunst. Und dieses, ist es Theater, ist es Kunst, ist es Medienkunst, sind das vielleicht Naturwissenschaftler, die jetzt was gemacht haben, die sich nur einer visuellen Sprache, die aussieht wie Kunst, bedienen. Da müssen wir, jeder für uns rüberkommen, wenn es da steht, dann müssen wir es ernst nehmen.
Und was ich nur spannend finde, wir haben es nur ganz kurz letztes Mal angesprochen mit der Vermittlung, weil ich finde, dass wir das Publikum, da nehme ich mich komplett dazu, einfach komplett hinten nachhinken. Also ich denke jetzt auch an die Biennale Cuvée. Man versucht zu kategorisieren, man versucht das einzuordnen, man versucht sich irgendwie zurechtzufinden. Und Sie haben es ja auch besprochen, dass wir nach diesen Formen und Rahmen suchen. Das trifft mich auch selbst immer wieder. Wir haben erst bei einem Besuch auch diskutiert und gesagt, so wo war das jetzt gut, war das schlecht? Also einfach diese Unsicherheit des Besuchers. Wie könnten wir auch als Vermittlerinnen, zu denen wir ja auch gehören, in dem Bereich zu arbeiten, das Ganze aufzuholen, als Sicherheit zu geben dem Besucher?
Meine Erfahrung ist wirklich, dass ästhetische Wahrnehmung ausschließlich darauf gründet, dass wir mit etwas vertraut sind. Und in der Vermittlung wäre es wahrscheinlich das Naheliegendste, die Besucher aufzufordern, herauszufinden, was ihnen vertraut ist. Und dann zu befragen, warum einem das vertraut ist und ob es wirklich vertraut ist oder wir nicht einfach nur so sehr etwas suchen. Und umgekehrt auch, was uns besonders unvertraut ist. Und ein ganz großes Kriterium muss man eigentlich immer wieder zur Seite räumen, und das ist Kitsch. Unser Kitsch-Vorwurf, der ist begründet einerseits in der Moderne, mit dieser Reduktion von allem. Und andererseits, das ist meine Hobby-Theorie, die habe ich noch nicht beweisen können, die habe ich mal erlebt, also wirklich als Erlebnis gehabt, in einem buddhistischen Tempel in Indien, der unglaublich kitschig ist, aber ich habe mich sehr ergriffen gefühlt, spirituell ergriffen gefühlt und dachte mir dann, in dem Moment, wo ich das als religiös empfinde, spirituell empfinde, ist es kein Kitsch mehr. Und möglicherweise ist unsere Kitsch-Kategorie etwas, die dann mit dem Tod von Gott zu tun hat. Das kann jeder mal für sich selber überlegen, ob man vielleicht diesen Vorwurf, wenn man das Spirituelle zulässt, gar nicht mehr so ein Problem mit Kitsch hat. Denn wenn man nicht religiös ist, ist die katholische Kirche in ihren Zeremonien ja auch außergewöhnlich kitschig eigentlich. Allein wie diese Männer dann in ihren bunten Gewändern da rausgehen. Also, aber das sage ich jetzt einfach mal so ganz blind in den Raum hinein und weiß nicht, ob das haltbar ist. Das dem stehe ich immer wieder gegenüber, dass ich mir denke, oh wei, muss das so bunt sein und oh Mann, ist das viel rosa. Aber dann haben die sich das oft überlegt und es hat einen Grund und es hat eine Stimmigkeit in sich und dass das problematisch ist, liegt nur im Auge des Betrachters, in dem Fall bei mir. Also das Auge des Betrachters müssen wir eigentlich pausenlos in die Hand nehmen und anschauen.
Wichtiger Punkt, ne? Das sind eben sehr im Vorteil, weil sie überall hinkommen, das Ganze runterzubrechen und wirklich zu vermitteln, ist dann nochmal die wirklich große Kunst. Mich interessiert jetzt eines noch, jetzt hat ja gerade die Expo in Shanghai eröffnet, eine Weltausstellung, die man als Konzept ja schon fast für tot erklärt hat. Jetzt ist es eine Weltausstellung geworden, die so groß ist, wie noch nie eine gewesen ist.
Chinesisch halt.
Chinesisch. Das Spannende ist für mich eigentlich die Umkehr des Konzepts, dass sonst eine Weltausstellung hingegangen ist, um rauszugehen und jetzt präsentiert sich so quasi die Welt China. Man hat es wirklich auch hingeschnitten, ich habe heute in Kritik gelesen, einfach wirklich um China, diesen Markt China zu erobern. Und das ist wirklich neu an dem Konzept Weltausstellung, das in einem Land zusammenzufassen. Ist das auch für die Kunst denkbar?
Wissen Sie, schau mal eben, ich muss nämlich um 5 Uhr die Taxe kriegen. Das ist so ein Riesenthema, da könnte ich nochmal einen eigenen Vortrag drüber halten, die Weltausstellung. Ich halte die nicht für überkommen, überhaupt nicht. Ich fahre am 21. ist der Österreich-Tag, da fahre ich mit dem Bundeskanzler oder was weiß ich, so einem ganzen Gefolge da mit. Als Journalist bin ich eingeladen, ich bin schon total gespannt. Ich freue mich wahnsinnig darauf, 3 Tage Weltausstellung zu schauen. Die Weltausstellung war immer ein Welthandelsplatz und immer ein Weltmarktplatz und es ging immer darum, dass Geschäfte gemacht wurden. Dort wurde überhaupt bei den Weltausstellungen diese Idee von Tagungen, da haben sich dann die Postleute getroffen und über alles mit. Da wurden DIN-Formate ausgehandelt, parallel dazu, das wird sich auch nicht ändern. Und die Menschen treffen sich gerne miteinander und wenn es mehr sind, dann brauchen sie größere Gebiete und das sind echt ziemlich viele mittlerweile. Außer im Vatikan machen ja, glaube ich, alle mit. Das muss groß sein. Na, das ist schon das ist so. Und wenn die Leute das Geld haben, die Länder, und das Geld ausgeben, dann wird es halt groß.
Ganz hinten gibt es eine Frage. Ja, und zwar eine Frage. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, aber ganz global betrachtet, welche Biennale ist so die spannendste auf der Welt derzeit, ganz subjektiv gesehen?
Ja, für mich schon.
Welche denn?
Ach, welche? Also ich mag sehr diese Sharjah-Biennale. Die ist bei Dubai, das ist ein kleines Emirat, das ist nicht so reich oder auch nicht so bankrott wie Dubai, je nach Perspektive. Die machen das schon sehr lange, die haben unglaublich engagierten Scheich und die Tochter ist auch sehr engagiert, die lebt in London, macht sehr viel mit. Es ist wirklich dieses nächstes Jahr wieder, wer da Interesse hat, ist auch eine gute Zeit, ist im März, dann will man auch ganz gerne mal ins Warme. Sind wirklich gute Arbeiten. Die haben im Moment das Konzept, dass die Künstler sich aus aller Welt bewerben können mit einem Projekt. Und dann wird ausgesucht. Und es geht nicht um Namen, es geht nicht darum, die Biografie zu erweitern, es geht wirklich um die Arbeit. Und die ist enorm spannend. Und sehr spannend ist auch Singapur. Weil Singapur sich versucht, als Zentrum der südostasiatischen Kultur zu etablieren. Und das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Die haben auch eine Sammlung begonnen. Das ist natürlich auch eine politische Herausforderung, weil es auch eine Diktatur ist und nicht alles erlaubt ist, aber in den USA ist auch nicht alles erlaubt. Singapur ist auch weit, Sharjah ist nicht weit, da kann man wirklich gut hinreisen. Und Liverpool ist auch toll. Es sind nur wenige Arbeiten, ist ganz nah. Ist im September diesen Jahres, glaube ich. Biennalen sind so schön zum Reisen.
Wer war von Ihnen schon auf einer Biennale? Wer hat Biennale-Erfahrung hier?
2. Venedig? Und wer war auf einer anderen als Venedig? Wo waren Sie denn? Kassel, ah ja, Documenta, klar. Ah ja, Manifesta, die ist natürlich auch spannend, unsere europäische, die uns immer rumjagt.
Ich bin ja gespannt auf die Triennale hier jetzt in Linz. Also am 3. Juni, wir haben es jetzt eh schon erwähnt, am 3. Juni startet die Triennale und das ist wirklich einmal auch eine neue Kooperation zwischen Lentos, Landesgalerie und dem OK-Zentrum. Ich finde es total spannend, weil wirklich österreichische Kunst gezeigt wird. Und
Junge.
Und Junge. Genau, und einfach auch jetzt schon auch ein Zeichen ist, nach dem großen Jahr Linz 09, wo ganz, ganz viel Geld in der Stadt reingegangen ist, was ja auch eine Kritik dieser großen Projekte ist, dass einfach über kurze Zeit ganz, ganz viel Geld vorhanden ist und dann das alles wieder wegbricht. Das ist jetzt einfach schon großartig, dass Linz wirklich mit der Triennale auch etwas weiter bestrebt und wirklich auch Geld aufgebracht hat, um das weiterzuführen. Sind Sie involviert in die Triennale?
Nein, aber ich freue mich. Ich werde sicher schon morgens zur Pressekonferenz da sein und freue mich sehr darauf, bin total gespannt. Es gab ja auch die Konkurrenz mit Lebt und Arbeitet in der Kunsthalle Wien. Und ich habe dann schon die Künstler, die ich am interessantesten finde, wurden nicht von Lebt und Arbeitet ausgestellt, sondern sind hier dabei. Also ich denke, wenn man diese Konkurrenz aufmacht, wird die Triennale gewinnen.
Er wird schon noch eine, also ich hätte noch 1000 Fragen, aber wie ist es mit ethnischer Kunst und Globalkunst?
Kann man nicht mehr trennen, ethnisch. Es geht einfach, in dem Moment, wo ich Tradition und Lokales thematisiere, kann ich nicht mehr sagen, es wäre ethnisch. Und außerdem, wo fängt ethnisch an? Diese Masken, die wir für ethnisch halten, sind für die Touristen entwickelt worden.
Na klar, aber es gibt ja viele Museen, die aufgrund dieser Basis ja funktionieren und
natürlich auch in Frage gestellt werden. Diese Museen werden sich mehr und mehr in neue Konzepte begeben müssen. Die Trennungen, die in der Moderne ausgearbeitet wurden, sind Gott sei Dank auf dem Weg wieder abgebaut zu werden.
Gibt es Fragen noch Ihrerseits?
Ich empfehle Ihnen noch eine Biennale, die ist auch nicht weit. Und zwar ist die in Belgien, das ist eine Triennale, an der Küste, an der kurzen Küste, die ist nur 60 Kilometer lang. Das sind 10 Orte an der Küste, von Knokke bis Ostende, nee, tiefer Ostende ist nicht das letzte. Und jeder Ort gibt 100.000 Euro und produziert 1 bis 3 Arbeiten. Und man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann wandern, man kann nur einen Ort machen, es ist wirklich toll. Manche werden angekauft, bleiben stehen, es ist wirklich toll. Die war letztes Jahr, ist also in 3 Jahren, in 2 Jahren wieder. Bufor, kann ich auch wieder nicht aussprechen, diese Maßeinheit für Windstärken, so heißt die. So, wir wissen wie. Die ist wirklich auch schön.
Okay, weil sonst würde ich den Abend nicht beschließen. Sag herzlichen Dank, Sabine Vogel, fürs Kommen.
Ich danke Ihnen auch herzlich für die vielen Fragen. Wir waren ein sehr aufmerksames Publikum. Vielen Dank.